das Erste, was mir schon mal aufgefallen ist, war mit die wichtigste Lehre, dass da mindestens 80% der Leute draußen nur Blender sind. Und dann kommt es dazu, dass gerade wie wir jetzt über 50, wenn du dann auch nicht mit Physis und Psyche vernünftig umgehst, dann ist es mit der Gemütlichkeit auch schnell vorbei. Für mich ist Bühne im Prinzip ein bisschen das wie für andere so der Kneipenabend dann. Ja, treffen wir uns rasch mal ein bisschen.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ringelstädters Rendezvous aus den Bayernwerkstudios und zu einer sehr sommerlichen Ausgabe. Deswegen sitzen hier zwei braungebrannte Männer, völlig zu Recht. Und heute freue ich mich sehr auf einen alten Weggefährten, Freund und Kollegen Django Asyl.
Servus.
Grüß dich, alias Ugur. Wir kennen uns lang genug.
Ja.
Das Gespräch ist ja ein privates
nahezu. Ja,
deswegen
ist auch keiner da.
Und ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast. Wenn nicht, dann erkläre ich dir kurz, dadurch, dass ja Ringelstädters Rendezvous heißt, haben wir zwar jetzt ein Rendezvous. Und bei Rendezvous ist es so, dass der einlädt, in der Regel ein Geschenk mitbringt. Und so ist es auch heute. Also ich habe da ein kleines Geschenk mitgebracht. Und das Geschenk ist immer eigentlich die Einleitung zu unserem ersten Thema. Insofern muss das jetzt gleich aufmachen.
Also darf ich gleich aufmachen. Also erstmal sage ich schon mal vorab vielen Dank.
Und in deinem Fall ist es ein bisschen humoristisch angehaucht, weil ich dich lang kenne und weil ich weiß, dass dieses Thema in deinem Leben eine große Rolle spielt, habe ich mir gedacht, ich schenke dir die aktuelle Ausgabe, das nehme ich schon mal vorweg.
Solange es nicht der Playboy oder sowas ist,
ist alles... Die haben ja gesagt, ich weiß, ich kenne deine Vorlieben und der Playboy gehört nicht dazu.
Okay.
Nein, es ist...
Oh, Manager-Magazin.
So, die aktuelle Ausgabe vom Manager-Magazin.
Jawohl.
Weil, und das war jetzt quasi unser erstes Thema, du für mich ein Phänomen bist in unserer Künstlerszene, weil du immer so ein Weltentauscher bist zwischen Kabarett, Kunst und auf der anderen Seite Geld, Finanzen. Du hast bei der Bank gelernt und das zieht sich offensichtlich, dein ganzes Leben durch. Was ist die Faszination für dich von Geld?
Oh, Geld ist eigentlich überhaupt nicht faszinierend. Mein oberstes Lebensmotto ist immer Gemütlichkeit. Und das weiß sogar meine Sparkasse. Und dass ich eigentlich, sage jetzt mal, zu einem, nennen wir es mal, Finanzexperten geworden bin, das hat natürlich mit dem Einblick zu tun, den ich damals in die Sparkassen- bzw. Finanzwelt bekommen habe. Weil das Erste, was mir schon mal aufgefallen ist, war mit die wichtigste Lehre, dass da mindestens 80% der Leute da draußen nur Blender sind.
Aha.
Also ein Vortäuschen von Tatsachen, oder ganz klassisch, der mit dem Porsche vorfährt und einen teuren Anzug anhat, das war der, wo der Automat nicht einmal mehr damals 100 Mark ausgespuckt hat. Da habe ich einen Schalterleiter fragen müssen, darum ist überhaupt einer gekommen. Und dann das Klischee von dem mit der abgewetzten Strickwesten und Stofftaschen, sagst erst, ist der da richtig bei uns? Und das ist dann der eigentlich dann eben ein gemütliches Leben hat, weil man gemerkt hat, hoppla, der ist finanziell halt richtig gut aufgestellt und lässt es nicht außerhängen. Und also es ist, dass ich dann auch im kreativen Bereich in diese Geld-Finanzthemen eingekommen bin, das hat sich einfach ergeben, dass nur durch das Wissen da draußen, dieser klärende Sparkassler, haben die halt Firmen engagiert, auch aus der Finanzwelt, und womit die überhaupt nicht gerechnet haben, dass ich ja dann nicht irgendwas aus dem Programm gemacht habe, sondern halt zum Thema. Und da waren die halt absolut geflasht. Ja. Und das sind halt wirklich interessante Geschichten, wo du bei Konferenzen, wo die Top-Immobilien-Finanzgurus der Nation versammelt bist, versammelt sind, habe ich dann zum Beispiel einen Vortrag über EZB-Zinspolitik ausgearbeitet, aber im Stile einer Maibock-Rede, also halt dann immer Gaudi. Und dann gibt es immer ein paar Themenbereiche mit jetzt alles, was mit Finanzen, aber eben auch mit Automobil oder so zu tun hat, wo aus dem privaten Interesse raus haben die, und dann sehen die, hoppla, das ist ja ganz was anderes, das hat es noch nicht gegeben. Aber Geld an sich, also wenn ich in Hengersberg bin und aus dem Haus gehe, dann ist mein klassischer Etat 10 Euro am Stammtisch.
Zahlst du Bar eigentlich? Bist du ein Barzahler?
Immer. Also ich habe meine Kreditkarte, meine Bankkarte, aber das ist so eher so Notfallkit, denn das setze ich so oft ein wie andere Leute am Feuerlöscher. Mhm. Ja, weil ich auch keiner bin, der jetzt da privat große Ausgaben oder so hat. Jetzt haben wir ja, gerade wenn so die Themen wie ja, Haus und so weiter, ist ja glücklicherweise schon lange alles erledigt. Und ich bin also wirklich keiner, also ich weiß schon seit ganz vielen Jahren, ich könnte mein Lebensstandard sicher steigern, aber nicht die Lebensqualität.
Was ist für dich Lebensqualität? Weil du eben sagst Gemütlichkeit, genau. Was bedeutet genau. Das genau?
Also für mich ist einfach ein klassischer Tag, wenn ich jetzt nicht bei dir da sitzen dürfte, wäre ich jetzt schon wieder bei mir am Stammtisch. Ich bin jetzt in der Früh, weil es heute angenehm kühl war, bin ich schon um 6 Uhr irgendwas zum Joggen gegangen. Und dann kommst zurück und schwitzt aus. Dann habe ich mich natürlich rasiert, weil ich gewusst habe, das ist ja reiner Hörbeitrag, da muss ich ja, gut ausschauen.
Musst gut ausschauen.
Dass wir uns ein bisschen unterscheiden.
Ich bin für meine Verhältnisse auch rasiert.
Ja, und ich
und dann auch, gestern am Stammtisch, oder
genau,
was?
Genau, ja, und hab, gut, wir haben ja eh immer genug Arbeit. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo wir nicht auf irgendeine Art auch kreativ tätig sein müssen. Und so, ich merke auch alles, was so mit vermeintlich hoher Lebensqualität verbunden ist, ist eigentlich Stress. Mhm. Ja, also ich, wenn man mal irgendwo in einem Urlaubsort ist und ich sehe eine schöne Yacht, ich schaue mir die gern an. Ja, oder ich kenne Leute, die haben halt ein Auto, das könnten sie für Millionen verkaufen oder vielleicht haben sie es auch für Millionen gekauft. Ich schaue mir das mal an. Der, wenn sagt, magst du mal fahren, interessiert es mich gar nicht. Ich schaue mir es an, wie eine Skulptur. Aber selbst wenn jetzt einer, der so eine Yacht hat, zu mir sagen darf, magst du mal Runden dran, sage ich nein, weil wie es auf dem Wasser draußen zugeht, weiß ich, weil ich schon öfter planschen war.
Also bist du eigentlich genügsam vom Wesen her?
Ja, aber man muss natürlich sagen...
Auf hohem Niveau.
Auf hohem Niveau. Also mein Haus, also ich sage jetzt mal, mein Haus unterscheidet sich jetzt da nicht groß von anderen Häusern. Und es ist nichts, wo ich sage, ich brauche jetzt Luxus, sondern Luxus hat für mich wenig mit materiellen Dingen zu tun. Aber wie gesagt, immer ausgehend von der Tatsache, dass man selber natürlich keine Nöte hat.
Und das vielleicht mal da mal ein... reingegangen, weil ist deswegen Sicherheit was gewesen mit deiner Geschichte? Weil den kann man ja mal kurz erzählen. Du bist ja jetzt praktisch deine Eltern sind ja nach Deutschland gekommen und war für dich Sicherheit oder aus so einer Unsicherheit zu kommen von Menschen, die von A nach B gegangen sind, war das für dich als Kind oder als Jugendlicher dann, weil du auch zur Sparkasse gegangen, war das wichtig für dich, dass du jetzt nicht in so einem, sag ich mal, so ein Tagträumerleben leben willst, wo immer alles unsicher ist, sondern wo schon klar ist, der Ugo braucht auf jeden Fall stabil die Sicherheit.
Auf sowas war jetzt gar nicht gekommen. Jetzt bin ich 53 und werde erstmals auf sowas angesprochen, hast du dich gut vorbereitet. Zum einen war es so, dass meine Eltern eigentlich von Anfang an, quasi noch vor meiner Geburt in Hengersberg, wirklich gut klargekommen sind. Ja. Und mein Vater hat einen guten Job gehabt. Das war jetzt keiner von denen, die sage jetzt mal, eine stupide Akkordtätigkeit hatten. Oder mein Vater kam ja quasi als Facharbeiter. Mhm. Also mein Vater ist Schweißer und Schlosser und der hat sich quasi aussuchen können. Und hat dann auch wirklich sehr soliden Stundensatz wie ein Meister gehabt, obwohl er gar kein Meister war. Und so.
Ende der 60er war Anfang der 70er.
Genau. Und, Und das Thema Sicherheit, für mich war eigentlich, und darum habe ich da heute noch so eine angenehme Bindung, für mich war allein das Dasein in Hengersberg auch immer eine gewisse Sicherheit, insofern, dass meine Eltern sich ja auch hier nie versteckt haben, sondern waren irgendwo part of the game. Und das hat halt dazu geführt, dass ich halt in dem Moment, wo ich gerade aus Laufen abkinne, war ganz Hengersberg mein Laufstall, mit entsprechenden sozialen Kontakten, die mich heute noch begleiten. Es macht immer wieder Spaß. Zum Beispiel, wir haben unseren Stammtisch am Tisch, daneben ist der Seniorinnen-Stammtisch, wo meine Ziehmama quasi sitzt, die wird jetzt nächstes Jahr 90 und da habe ich als Bursch schon ein Zimmer bei denen, also war neben uns das Haus gehabt, weil Eltern Schichtarbeit und so weiter. Also, mein Leben bestand nie aus einer Unsicherheit oder die ich bei meinen Eltern oder so gesehen hätte und dass ich daraus gefolgert hätte, das mag ich nicht. Ich habe eigentlich relativ entspannt, rational damals Richtung Abitur festgestellt, irgendwie weißt du jetzt gar nicht so recht, wo es dich hinzieht. Und dann war die Entscheidung, Bankausbildung, auch eine relativ rationale, keine finale, also da sagt, da bleibst dann genau in der Mitte hängen, sondern es war halt einfach die umfassendste Ausbildung. Und viele meinen ja, ich bin dann irgendwann aus der Sparkasse geflüchtet. Nein, also würde ich jedem empfehlen, weil eine Finanzausbildung halt, also gerade zu damals gab es ja jetzt nicht so viele kaufmännische Ausbildungsgeschichten, war das eine gute Geschichte. Und als ich dann bei der Sparkasse angetreten bin, habe ich nicht gewusst, ob ich danach studiere, ob mir das Bankgeschäft so gut gefällt, dass ich da bleibst. Nur, es ist mir dann schon relativ schnell aufgefallen, also in einer Bank bist du sehr lang der draufleckt an Zeit, Energie und letzten Endes auch Geld, wenn du ein bisschen vorankommen möchtest. Also ich würde mal sagen, gerade weil ja hier neben uns auch noch die Sparkasse ist, ich habe das Gefühl, wenn du da, also zu unserer Zeit damals zumindest war es so, wenn du da nicht mindestens Abteilungsleiter wirst, hast draufgelegt, weil du so mit Fortbildungen in der Freizeit und bla bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal das und dann sehen wir weiter. Also die Sicherheit, im Gegenteil, ich habe die Sicherheit gehabt. Und drum konnte ich auch mal, nennen wir es mal, also genau, meine rebellische Phase war in der Sparkasse. Ich glaube, so ja,
das ist sehr gut.
Genau, also niederbayerische Antwort auf die 68er. Ja.
War dann die Entscheidung irgendwann in diesen künstlerischen, in den kabarettistischen Bereich zu gehen, war das dann auch so ein rationaler Vorgang, dass du gemerkt hast, ja, das funktioniert, also warum soll ich mich jetzt beschneiden? Das gibt mir die Möglichkeit eines relativ freien Lebens. War das, was du gemerkt hast, jetzt kommt eine Leidenschaft plötzlich dazu?
Ich habe gemerkt, also gegen Endphase, Sparkasse, gerade mit dem Wissen, also wenn es da weitergehen soll, da blickst ewig drauf. Ja. Und dann kam das zufällig eben so 2 Monate vor Ausbildungsende. Geschichte habe ich schon ein paar Mal verzeiht, aber jetzt kann man ein bisschen näher drauf eingehen, wo ich Matthias Belz damals in Berlin zufällig live gesehen habe, haben sie mitgeschleppt. Und in der Halbzeit haben wir gedacht, ja leck, der steht ohne nichts auf der Bühne, intelligente Texte, nimmt sich selber am meisten auf die Schippe. Das kannst du nicht. Also das war so leicht, vielleicht sogar leicht gefrustet.
Das verstehe ich als Antrieb.
Ja, und dann am Ende des Abends haben wir gedacht, also das war so eine Offenbarung. Also das probierst du auch. Also jetzt nicht, das kann ich auch, also die Hybris, die Hybris habe ich nicht, sondern ich wollte wissen, ob ich sowas kann. Nur, ich war ja auch in der Zeit davor mal, hast du mal im Bruno Jonas, ich nach wie vor, also ist für mich einer der Größten, weil er halt auch immer diese Leichtigkeit auf der Bühne transportiert und sich selber eben am meisten hops nimmt. Und das war halt für mich, das war so weit weg. Also es war für mich eine phänomenale Leistung, wo ich jetzt nicht mich klein mache, sondern es gibt's ja nicht, weil es geht ja nicht nur darum, dass einer 2 Stunden Text im Kopf hat, sondern das Spielen damit, also dass du das Gefühl hast, dem fällt das jetzt gerade ein und das Publikum mit einbeziehen. Ja. Also vielleicht war gerade, weil ich da damals ein unheimlicher Bruno Jonas Fan war und auch heute noch bin, ich höre mir heute gerne mal eine alte Geschichten von ihm an. Es war dann so, dass ich gesagt habe, ich möchte es mal probieren und jetzt kam das rationale Element, aber gleich, wo ich gesagt habe, ich gebe mir da gewisse Zeit und dann muss ich ehrlich zu mir selber sein. um zu sehen, wird das was oder wird das nicht. Dann kam das nächste rationale Element dazu, dass ich gewusst habe, ich kann jederzeit in Sparkasse zurück oder in jede andere Bank oder wunder was machen oder studieren oder bla bla bla. Ja. Und die Sicherheit nochmal on top, und die es mir damals gemütlich gemacht hat, war, ich habe dann Tennisunterricht auch noch gegeben. Das heißt, ich habe mich nach Beendigung der Sparkassenausbildung finanziell erst einmal verbessert nochmal. Also, und dann habe ich gewusst, irgendwann musst du mal überlegen, so, geht da was weiter oder nicht?
Wenn man jetzt in diese Zeit, ich habe mir jetzt im Vorfeld die letzten Tage, habe ich mir so, was es halt so bei YouTube gibt, an ganz alten Sachen von dir auch angeschaut, die ja quasi dadurch, dass wir fast gleich alt sind, ich ja immer mitverfolgt habe. So. Und dann habe ich an manche mich wieder erinnert und dann habe ich festgestellt, dass du, das soll jetzt gar nicht Honig ums Maul sein, ist mir nur aufgefallen, dass du einer der ganz wenigen Kolleginnen und Kollegen bist, na, du bist ja nur ein Kollege, fällt mir an der Stelle auf, der sich energetisch auf der Bühne nicht verändert hat. Ich meine jetzt nicht, die Themen haben sich total verändert, dass du weniger Rollen spürst.
Der Groove,
ja,
der
genau,
Groove quasi.
Aber dieser Grundgroove, und jetzt auch während wir uns unterhalten, darum komme ich drauf, merke ich das wieder, dass ich kaum jemanden kenne, der so immer im Saft steht, der so immer voller Energie ist, der so immer auch was zum Song hat und was zum Erzählen hat. Ja. Kommt es aus dieser Mischung, weil du gerade den Tennislehrer angeschaut hast, dass du auf der einen Seite so ein Gemütlichkeitsfanatiker bist und auf der anderen Seite, was dein Körper angeht, was dein Geist angeht, finde ich zumindest in der Beobachtung wahnsinnig diszipliniert bist.
Ja, aber das
ist,
eine,
das, ist das die Mischung oder bedingt genau, sogar das eine genau, das andere?
Ich wollte gerade sagen, ich sage, wenn ich ohne Disziplin kann ich nicht gemütlich leben. Weil ohne Disziplin wird schon mal auch schnell passieren, du hast Stress. Weißt nicht alles, diszipliniert quasi eintaktest oder so. Und dann kommt es dazu, dass gerade wie wir jetzt über 50, wenn du dann auch nicht mit Physis und Psyche vernünftig umgehst, dann ist es mit der Gemütlichkeit auch schnell vorbei, weil man jetzt, sei es vom Kopf her oder sei es physisch, man gibt leider nur Kollegen, die halt dann sagen, Mensch, es geht nicht mehr so oder du merkst der Humpe dann. Und das ist es, wenn ich gemütlich weiter leben will, muss ich diese Disziplin haben. Ich meine, es ist halt nicht, ich bin halt um was weiß ich, 5:45 aufgewacht in der Früh, da ist nicht so, dass ich sage, juhu, du darfst gleich joggen. Aber ich weiß, wie gut es mir tut. Ja? Und ich bin nie lätschert. Und dann kommt die Professionalität. Also wenn ich auf der Bühne stehe, die Leute freuen sich seit Wochen, Monaten auf dich, dann kann und muss es denen nicht wurscht sein, ob du gestern irgendwo rumgehängt bist auf die Nacht oder gut geschlafen hast oder schlecht oder wie auch immer oder ob jetzt du Bauch hast oder nicht. Das ist, ich habe einen Punkt Auftritt bei 100% zu sein. Also und das ist jetzt.
Also das ist das wahrscheinlich, was ich gemeint habe oder was ich sehe, wenn ich das anschaue über diese vielen Jahrzehnte ja jetzt schon. Genau. Dass man sich wirklich denkt, Wahnsinn, du warst mit Mitte 20 und jetzt mit Anfang 50, energetisch unterscheidet sich das praktisch nicht.
Und ich empfinde es auch so.
Es
ist interessant,
es auch so,
dass du das so, also ich empfinde es auch so. Und drum macht mir jetzt gerade im Kontext mit der Erfahrung auf der Bühne und auch der Lebenserfahrung, macht mir der Job eigentlich mehr Spaß denn je. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Ja, ich meine, wir haben ja vor Urzeiten haben wir da in München oft zusammengehängt und da haben wir ja unsere Dialoge damals hätten wir ja aufzeichnen, das waren heute ja Wunder-Podcasts. Ja. Da hätten die gemeint, wir schreiben da 10 Jahre lang drauf, bis wir da zu dem Schmarrn kommen. Und diese Leichtigkeit in der Arbeit oder auch mit dem, was ich schreibe oder mache und aufführe, das kommt, dass ich halt fit bin und die fit, also auch im Kopf. Und da kommt jetzt wieder, kehrt bei mir zur Gemütlichkeit, dass ich jeden Tag meine Phase habe, wo ich mich mal rausnehme. Und dann richtig runterfahren.
Und was machst du dann da?
Ja, ich meine, der Klassiker ist, dass wenn man jetzt vor einem normalen Auftrittstag zum Beispiel ausgeht, Auftritt 18 Uhr, heißt für mich stressfrei anreisen, also spätestens 16 Uhr da sein. sind das ja, weißt selber, oft Veranstalter etc., die man schon ewig kennt. Das hat er was von Späßl, so, ja, also auch
Plaudern, bei mir. Smalltalk.
Und so. Und mein Soundcheck dauert in der Regel 10 Sekunden, wenn wir trödeln. Und die wissen eh, der hat immer eine Einstellung. Und ich kann ja auch ohne Soundcheck auf die Bühne gehen. Und dann ist ich was und da mache ich auch wieder, damit es auf der Bühne danach gemütlich wird, zum Beispiel Trennkost. Ja, da sag ich, ich isse gerne mal schon mal ein Stückchen Fleisch oder Fisch oder sowas, aber dann halt mit Salat, aber ohne Kartoffeln. Oder ich sage, ich isse halt mal nur Penne Dingsbums mit Gemüse und am Salat dazu, aber dass ich halt dann sage, dann zielt alles darauf ab, dass ich Punkt 20 Uhr heute halt dann wirklich voll da bin.
Ist lustig, dass du das jetzt nur mit der Ernährung gesagt hast, weil das für mich nämlich das nächste, also das, die nächste Beobachtung wäre, dass ich dich erlebe, wenn du auf Tour bist, dass du eigentlich lebst du einen Künstlerberuf wie ein Sportler. Darum hast du es auch gerade gesagt, so, dass ich dann auf dem Punkt quasi fit bin, ich achte auf meine Ernährung, achte auf Ruhe, ich möchte gemütlich anreisen. Und ist deswegen auch die Art, wie du erzählst auf der Bühne, die ist ja auch so dein eigenes Tempo, deine eigene Energie hat, ist das wie wenn du Tennis spielst, so. Weil du hast so einen langen Ball, so einen Longline, dann spielst du wieder ans Netz. Ist selbst der Inhalt, denkst du selbst den Inhalt sportlich auf eine Art?
Also Inhalt entsteht bei mir oft sehr, sehr kurios.
Oder die Performance. Performance.
Okay. Na, die Performance, ich will auf alle Fälle, und das ist einfach die Hochachtung vom Publikum.
Ja,
ich nenne
jetzt
mal
verstanden.
Bewusst so pathetisch. Ich will denen einen Abend voller Überraschungen bieten. Und die wissen ja, bei mir ist ja nichts vorher im Fernsehen gelaufen. Ich mache nicht die letzten drei Nummern, die letzten vier Wochen im Fernsehen braucht, da kommen wir nicht bei mir auf der Bühne. Im Gegenteil, jedes Mal fürs Fernsehen schreibe ich was Neues dann auch noch. Und es hat für mich was, ich will mir schön machen auf der Bühne. Ja, und das ist, zum Glück habe ich ein unheimlich angenehmes Publikum, sehr, sehr breit aufgestellt. Also sage jetzt mal, was Alter und soziale Schicht oder so betrifft. Und für mich ist Bühne im Prinzip ein bisschen das, wie für andere so der Kneipenabend dann. Treffen wir uns rasch mal ein bisschen. Ja. Und Unterhaltung habe ich eigentlich im doppelten Sinne. Also ich will die Leute, dass die Leute das Gefühl haben, ja, der redet mit uns. Ja, und es ist sehr schön, wenn nach so vielen Jahren, ich meine, jetzt werden es im Herbst quasi 30 Jahre, wo die ganze Gaudi losging, wenn dann Leute, die dich seit Jahren schon kennen und gern besuchen, live dann die mal neidruckern. Bei Erna hat man echt das Gefühl, sie verzeihen das jetzt so, wie wenn man sie jetzt gerade mal getroffen hätte.
Das ist was Tolles. Ja. Also es ist ja bei mir auch so, dass Leute oft sagen, hat er sich jetzt das gerade ausgedacht oder ist das jetzt geschrieben? So, oder? Ja. Apropos, weil du gesagt hast, die Sachen entstehen kurios. Da haben wir vor Jahren schon mal drüber geredet bei einem Café, aber jetzt nochmal quasi offiziell.
Ja.
Du hast, dass du auch, wir haben damals uns gegenseitig bestätigt quasi, dass wir uns noch nie hingehockt haben und gesagt haben, so, jetzt schreibe ich eine Nummer.
Ja, ja.
Sondern, dass wir immer aus dem Erlebten oder aus der Inspiration...
Das hat so einen Flow.
Oh, genau. Also, was ist, wenn du jetzt sagst, es entsteht kurios, ist es dann bei dir eher die Lektüre von der Süddeutschen oder das kurz im Handy scrollen oder ist es der Stammtisch?
Es kann alles, es kann wirklich alles sein. Ein Stammtisch ist natürlich eine sehr lustige Quelle, gerade wenn dann Leute nicht nur durcheinander, sondern auch aneinander vorbeireden. Das ist natürlich eine unheimlich schöne Sache. Aber ich ertappe mich heute noch dabei, dass ich, wenn jetzt ich sage, jetzt gehen wir mal ein neues Programm an und dann arbeitet dann was und so, ja, das lasse ich jetzt mal so liegen. Und dann hörst was im Radio oder du liest was in der Zeitung und auf 10 Minuten nonstop schreiben, hast du eine Nummer, wo du sagst, auf den Punkt. Also diesen, und ich glaube, das hängt auch wieder mit dieser Gemütlichkeit im Kopf zusammen, dass du nicht gestresst bist. Und und dass ich mich halt selber nach wie vor nicht ernster nehme als nötig.
Ja, also, naja, und dass man sich natürlich auch die Zeit gibt, dass diese ganzen Synapsen zu dem zu was führen.
Genau.
Also und nicht und sich selber unter den Druck setzt, ah, da muss ich jetzt was draus machen, sondern das abwarten kann, bis die ganzen Sachen von selber passieren in seinem Schädel. Weil durch Erfahrung weiß man mittlerweile, es kann passieren.
Genau.
Es ist jetzt nicht so, dass
und das Schöne ist, dass oft bei so Zeitungslektüre oder so, da reicht dann die Überschrift oder Unterüberschrift. Und wo ich mich sehr gerne selber meist im Pfann haue, wenn es um so Studien geht. Ja, also immer im aktuellen Programm beschäftige ich mich zum Beispiel auch mit dem Thema Schlaf und so. Und allein die Hinführung, warum das zum Thema geworden ist, also mehr als deppert. Aber halt immer das, es ist nie ein Belehren, sondern ich erzähle denen, wie ich selber überrascht war, quasi. Oder warum ich was gemacht habe, ohne es zu wissen. Dass das dann so ausgewehrt. Und ich glaube, wenn das einmal nicht mehr ist, das wäre für mich der Punkt, dass ich sage, okay, dann war es das. Ja, also hatte ich jetzt bisher nie. Ich habe jetzt schon wieder, obwohl das Programm jetzt erst noch nicht einmal ein Jahr läuft und noch zwei Jahre laufen wird, ich habe schon wieder so viel Stoff, Plot-Titel fürs Nächste, wo ich nicht einmal weiß, brauchst du das oder wann und überhaupt. Aber das ist das, wo aus dieser unheimlich entspannten, ich sage wieder Gemütlichkeit, Basis aus entsteht dieser Flow und nie dieses, oh, ich muss jetzt, aber da muss mir jetzt mal was einfallen.
Was auch mir aufgefallen ist bei dem Durchschauen von vielen Videos von dir, war, dass du, und selbst beim Maibock ist mir das heuer wieder aufgefallen, dass du irgendwie bleibst du immer. Es ist interessant, dass du, weil wir jetzt gerade schon wieder diese Gemütlichkeit hatten, immer bleibst du bei dem Blick von dir aus auf die Welt. So. Und du machst sie nie größer als nötig. Also, das habe ich mir gedacht, du bist einer der ganz wenigen, der nicht immer in diese Falle tritt, die Weltpolitik auch gleich mit einbauen zu müssen, sondern du bleibst eigentlich bei deiner Sicht der Dinge. Und wenn du mal größer wirst, dann hebst das eigentlich nur aus dem ganz Kleinen eine Stufe rauf, dass das eh alles das Gleiche ist. So,
genau.
Maximal das.
Ja.
Aber du kommst nie gehst nie in das ganz große, unübersichtliche, um dann, wie gesagt, das Belehrende oder das Moralische oder das Besserwisserische.
Ja, aber ich muss mich doch nicht einmal bremsen, weil.
Nein, das war ja die Frage jetzt gewesen. Ist das, weil du einfach grundsätzlich so denkst, also weil du einfach so funktionierst, oder ist es auch tatsächlich eine kluge Entscheidung, das immer schon zu machen, so, um nicht in diese Falle zu treten, in dieser ganzen Empörungskultur, sich ständig irgendwie auch selber zu überholen.
Es geht ja schon mal los, zum Beispiel, dass ich, was speziell die bayerische Spitzenpolitik betrifft, einen sehr guten Einblick habe, wie das läuft, also jetzt nicht nur final für uns als Ergebnis, sondern wie schaut so Alltag von so einem Minister
oder Ministerin? Ja, weißt du, alle kennst.
Ja, ich kenne alle. Und da kann ich nur sagen, Hochachtung für jeden und für jede, die sich das antut. Völlig wurscht, welche Partei oder so und so, wirklich. Weil für das Geld, das oder auch selbst als Hinterbankler im Bundestag, wenn man sich da mal ernsthaft damit auseinandersetzt, was haben die für Tagesabläufe? Ja, da wo du sagst, ja leck, die müssen ja das Zehnfache kriegen.
Ja, das finde ich auch.
Weil der Aufwand, so, und dafür, dass dann auch noch für euch
ständig,
Depp,
also ständig eine von Latz
und so. So, und dadurch kann ich ja schon gar nicht in die Falle tappen, weil ich bin ja nicht der es besser machen hat. Oder der es besser weiß. Ja? Und je älter man wird, umso gelassener wird man hoffentlich dann sowieso. Und das ist für mich, kommt dann nochmal hinzu, ich meine, wenn es Kollegen gibt, die belehren wollen, es sei ihnen unbenommen. Bloß ich denke mir, hat jetzt der gute Mensch vor mir in Reihe 1 oder die gute Menschin in Reihe 3 haben jetzt die vor 4 Monaten jetzt die Tickets gekauft, damit sie sagen, oh ja, hoffentlich sagt uns der dann einmal, wie es wirklich ausschaut, weil ich bin ja völlig auf dem Holzweg unterwegs. Also es ist...
Ja, vor allem, ich finde das Hauptproblem ist mit dieser Belehrungsfunktion ist, dass es halt dann meistens nicht mehr lustig ist, weil man halt selber, also ich finde ja, dass es am lustigsten ist, wenn man selber damit mitscheitert. Also quasi im Leben, in der kleinen wie in der großen Welt, dass man selber mitgemornt ist und nicht immer nur die anderen.
Das zieht sich durch alle meine Programme, eben. Bei dem erst recht, wo ich dann im Prinzip ja auch gescheit anfange, wie ich jetzt zum Beispiel, ich beschäftige mich sehr intensiv mit der Jugend, vor allem Generation Z und so, ja, wo man ja dann gerne mal dazu neigt, denen Wunder was zu unterstellen und so. Und ich dann auch Lösungsvorschläge, also auch für die Jugend, welche Tipps gebe ich der Jugend und ich watsche mir halt im Prinzip nur selber ab. Ja? Mhm. Oder wo die Leute sagen, der schätzt sich ja selber so komplett falsch ein. Ja? Und da entsteht für mich Komik.
Ja, das ist natürlich, ja? Das ist lustig.
Aber ich bin auch eben so. Und das macht mir auch, und das höre ich übrigens seit den Anfängen meiner Karriere bis heute, wo es dann Leute, die einen gut kennen, also wenn die da draußen wissen, dass du ja so bist,
ja, ja. Ja,
also nicht, du gehst jetzt auf die Bühne und legst dann Scheiter um und so, sondern drum entspringen auch unheimlich viele Geschichten dann aus dem Leben und diese Grundhaltung nehme ich heute halt mit beim Maibock-Anstich zum Beispiel, wo ich genau aus dieser gemütlichen Ausgangslage aus denke, braucht es mich, um jetzt die da abzuwatschen oder so. Also es muss ja gar nicht sein.
Aber dadurch hast du natürlich, ich kann mich nur erinnern, als du damals den Nockerberg ja gemacht hast, genau einmal, glaube ich, ich habe mir gedacht, so, ich war nie ein großer Fan von dem, der Blecken, von dieser Idee, weil ich es immer seltsam fand, zum einen so tun zu müssen,
als darf man aufgesetzt.
So doch miteinander in einem Bett liegen quasi, sage ich euch so. Und dadurch fand ich diese Idee immer seltsam so. Und dann hast du das gemacht und dann ist das, fand ich irgendwie cool, natürlich auch, weil wir uns kannten und ich dachte mir so, ja, das ist jetzt eine andere Form. Und dann bist du so rüber in diesen Maibock und hast es jetzt über diese ganz lange Zeit, hast du eigentlich diese eigene Form, also ich finde das Interessante ist, dass es jetzt wirklich, dass das was ist, was wirklich komplett an deiner Person hängt, weil das jetzt so geht.
Ja, ja.
Also so geht jetzt Maibock.
Ja, ja.
Das heißt, das kann gar kein anderer kennen, weil das so installiert ist, dass das jetzt so gehört und zwar auf die schon ironische und aber nie zynische, weil es auch immer wirklich lustig sein muss. Also man merkt dir an, dass du willst, dass es lustig ist und nicht nur gescheit oder gemein. Und weil man merkt, dass die dich als Instanz zu 100% zulassen.
Genau.
Also dass du für die wahrscheinlich mehr bewirkst, also jetzt 4 Interviews mit der großen Zeitung.
Ja, aber zum Beispiel das mit der Instanz, warum diese Instanz, das haben wir sowohl Politiker, Politikerinnen, die jetzt ja drin sitzen, als auch die eigentlich das dann nur vom Fernsehen kennen, aber selber sehr hohe politische Ämter haben, die sagen, diese Akribie und Detailversessenheit, die ich dann da habe. Ich bringe Sachen auf, was weiß ich, Söder hat vor 4 Jahren ja, Interview ist,
genau.
Und da den Halbsatz. Oder was weiß ich, Minister XY war vor 8 Wochen irgendwo in einem Bauerndorf und da ist dann das. Also das gibt, macht einen, nennen wir es mal zu dieser Instanz, weil ich sage, lustig ist es, wenn es faktenbasiert ist. Also die Fakten, es müssen, und in der Politik passieren ja genug lustige Fakten. Ja. Es macht halt dann einfach Laune. Also wie jetzt im Moment zum Beispiel, habe ich jetzt in der letzten Sendung thematisiert, ein Jens Spahn hatte eigentlich nie die Legitimation, da Masken im großen Stil einzukaufen. Er hat gesagt, aber das mache ich jetzt einmal.
Ja.
Und kauft sich als halber hauptsächlich welche, die dann auch verbrennen darf. Da entsteht für mich Komik, wenn, also nicht aus dem Vorhaben an sich, sondern wenn eine gewisse Hybris Selbstüberschätzung oder komplette Fehleinschätzung einer Situation, obwohl ihm viele andere sagen, dass er da falsch gewickelt ist. Da entsteht für mich Humor, weil dann natürlich, man tut so souverän und das geht natürlich dann in der Regel und das macht für mich dann eben auch so wie ein Maibock-Anstich immer wieder lustig.
Bist du, bist du das ganze Jahr, weil du hast ja auch so einen Jahresrückblick, mhm, und den Maibock sind so immer diese zwei festen quasi Säulen im Jahr bei dir und dazwischen spielst du dein Programm und machst Fernsehsendungen. Bist du die ganze Zeit, wenn du jetzt Sachen notierst, wenn du die aufschreibst, denkst du, das kommt jetzt ins Fach Maibock und das kommt ins Fach Jahresrückblick? Genau. Oder?
Ich habe immer ein Word-Dokument Maibock, ein Word-Dokument Jahresrückblick. Ich schaue jeden Tag wirklich die Presse durch ab 1. Januar. Und so, und zum Glück ist ja alles mittlerweile elektronisch, das heißt Copy and Paste ins Word-Dokument rein und nicht mehr wie früher 18.000 Papierschnipsel, das du dann hast. Sind wir wieder beim Thema Disziplin. Ja? Und dadurch kommt auch eben die Komik, weil halt die Details sitzen. Ja? Weil sonst laufst ja Gefahr, dass du sagst, was weiß ich, der Politiker XY meist ist ein Depp. Ja? Also, so, und ich sag, nee, ich gebe, mir macht so viel mehr Spaß, ihm Recht zu geben.
Ja, klar.
Ja.
Also, wenn du willst, dass die Leute wirklich lachen, macht dich gemein. Weil, ja, also, genau. Das alte Harald Schmidt-Regel, genau. Wenn du was ganz Böses sagen willst, sag, er hat Recht.
Genau, also sinngemäß, ich meine, das ist ein gelernter Metzger, das ist doch klar, dass er weiß, wie man Brezen macht. Ja, also, aber weil ja die viele, sei es Manager, Politiker, Vereinsfunktionäre, was ich immer da meine, die vermitteln ja das. Die sagen, hey, das ist, wer, wenn nicht ich? Ja, ja. Und denkst du, oha. Ja, und nachdem ja dann dieser Typus Mensch dann auch einer ist, der ja dann oft um sich nur Ja-Sager rum hat, dann potenziert sich das natürlich, ja, weil dann fehlt das Korrektiv von innen in der Regel. Und zum Thema Instanz beim Maibock-Anstich, was ja zum Beispiel mir auch Spaß macht, ist, wenn wirklich, ich kenne ja so gut wie alle, die im Kabinett drin sitzen, und was die einem dann über andere im Kabinett erzählen oder so. Oder dann halt auch über Leute aus der Opposition. Aber, und umgekehrt genauso. Alle wissen, ich kenne ja den anderen oder die andere auch, aber die wissen, es bleibt unter uns. Mhm. Ja, also es war selbst so die Hochzeiten, wo es ja richtig lustig herging zwischen Seehofer und Söder. Da verzeiht der dir das und der andere das und wissen aber, ich habe auch Draht zum anderen, aber wissen es, das ist unser Ding. Und ich glaube, das macht, ich glaube, in dem Moment, wo man menschlich auch berechenbar und nennen wir es mal als integer gilt, kriegt man dann umso mehr Stoff zugetragen, auch vor allem, weil man mein Ansinnen nie ist, jemanden da quasi zu demolieren.
Ja, vor allem, weil du auch nie, du selber nie politisch denkst. Also du willst nichts von denen. Entscheidender Punkt. Also du willst auch nicht, du stellst dich quasi zur Verfügung für jede Geschichte, weil es dich interessiert und es lustig ist, aber du willst jetzt auch nicht unbedingt die Anerkennung von denen oder?
Na, weil die ja gerade nicht direkt Hintergrundgespräche, aber man läuft sie ja hier und da mal über den Weg und dann wissen die ja, wie man mit einem umgeht unter vier Augen. Ja, also wo man dann wirklich echt ist. Und ich glaube, das Schlimmste, gerade bei so einer Institution wie Maibock-Anstich oder bei Starkbierrede, ist, wenn dann die Zuhörer das Gefühl haben, oh, den mag ich nicht.
Das darf man ja nie erfahren.
So, weil dann wird es Attacke. Kann es schnell sein, aber ich bin da mit alle Tiefen. Ich meine, für mich ist immer im Prinzip der Beleg, dass der Maibock-Anstich wieder funktioniert hat, wie heuer, wenn danach wirklich alle Fraktionen wollen danach Selfies mit dir. Ja, da sagst du, da hast du jetzt gerade mit der Schwarzministerriege und dann kommt schon Katar Schulze mit Team und dann kommt noch der Rote, der froh ist, dass er überhaupt erwähnt worden ist, weil er eh gerade frisch im Amt ist und so. Und dann sagt sogar der Rode hinterher in die Fernsehkamera, ja, von mir aus hätte er noch länger reden können und so. Aber das kommt eben daraus, was du sagst, ich mag auch nichts von denen und ich will den schon gar nicht in die Parade fahren.
Was mir auffällt, dass du beim Maibock, aber auch bei anderen Sachen, also, dass du dann abliest, also, dass du das wie eine Rede machst und auf der Bühne ja, bist du total frei. Also redest du ja total frei. Mhm. Und da haben wir gedacht, das kann, weil ich dir erkenne und weiß, dass du gern arbeitest, das kann nicht den Grund haben, dass du jetzt irgendwie zu faul warst, das auswendig zu lernen, das glaube ich gar nicht. Aber ist es durch das, dass man es eben anders vorträgt, auch hat es dadurch auch andere
Gravität.
Macht? Ist
das
so?
Andere Gravität, genau. Also wenn du, sag jetzt einmal, wieder Paradebeispiel Maiburg anstehst, wenn du sagst, ich bin da in der Tracht und komm an diese stattliche Pult, dann stehst du da. Das ist schon mal ein Statement. Ja? Und das ist ganz was anderes, wie ich auf der Bühne stehe, weil es ist eine andere Sportart. Ja,
ja, so haben wir es wieder. Du sagst es selber, das ist wirklich
genau,
Sportart.
Es ist eine andere Sportart. und ähnlich ist es dann, was man zum Beispiel gerade als gelernter Sparkassler unheimlich viel Spaß gemacht hat. Letzten Herbst war ich die einzige Rede bei 200 Jahre Sparkasse München. Ja? Natürlich eine Institution, wo dann auch die gesamte Vorstandschaft vorher gesagt hat, pass auf, Uwe, Söder nur Interview, OB Reiter nur Interview, selbst der Vorstandschef nur Interview, obwohl es das letzte Mal war, wo er dabei ist und so. Du bist die einzige Rede und quasi um dich rum bauen wir diesen Abend. Und das hat schon was dann mit Verantwortung zu tun und das ist dann was anders, wenn du einfach an so einem Rednerpult stehst. Ich würde es unpassend finden, wenn ich da einfach im freien Raum wie auf
rumlabern.
Der Bühne...
Würdest du das als rumlabern empfinden,
genau,
oder?
Genau, also es ist was anderes. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, zum Spazieren gehe, setze ich mir keinen Sturzhelm auf. Aber wenn ich dann mit dem Mountainbike wunderbar unterwegs bin, dann schon.
Hast du trotzdem, wenn du da so stehst, mit deinem Rednerpult und eben diesem Statement, geht's dir dann auch anders? Also dir in dir drin, als jetzt auf der Bühne, wenn du ein Programm spielst, also empfindest du dich selber dann auch gravitätischer?
Ich ertappe mich, also speziell beim Maiburg-Anstieg, was jetzt wirklich glücklicherweise eine bayerische Institution ist mittlerweile, ich ertappe mich da oft nach wenigen Minuten bei dem Gedanken, dass ich sage, ja leck, du hast jetzt eigentlich keinen anderen Puls, wie wenn's daheim Echt? Im Wohnzimmer hockst.
Also kannst du dir selber sogar nur zuschauen dabei, ist, oder was?
Genau, also ich schaue mir selber zu. Und ich weiß ja natürlich, was jetzt ich als gleich sagen kommt. Werde. Und das hat dann nicht dieses, mei, heute bin ich wieder der Hexe, sondern es hat eher so diese schelmische Freude, da laufen wirklich interessante Bilder ab, zum Teil von ganz früher, wo du eigentlich, sagen wir wieder beim Thema, du warst immer gewissermaßen der gleiche, ja. Wo ich merke, ich gehe, die Haltung dabei, wenn man so nennt, ist eigentlich immer noch die gleiche und es macht mir eine infantile Freude. Es hat wirklich was kindisches und nicht das. Natürlich weiß ich, dass danach wieder alle und Schulterklopfen und was weiß ich, nehme ich alles auch mit, aber ich bleibe ja dann beim Maiburg-Anstich gern hinterher noch eine Zeit und dann allein, dass ich dann wieder zum Auto oder irgendwo hingehe, da so durch die Münchner Nacht, gestern nochmal so 10 Minuten, wo dein Auto dann irgendwo steht oder so, ja. Und dann bin ich wieder bei normal Null. Ja, und ich freue mich dann schon aufs nächste Jahr. Aber jetzt auch wieder beim Thema Gemütlichkeit, weil ich dann einfach eine infantile Freude empfinde, dass ich eine Freude machen konnte. Ja? Und wo es dann eigentlich, wenn ich dann, sagen wir mal, von dort aus heimfahre und am nächsten Tag in der Früh laufe, meine Stunde und hocke danach am Stammtisch, sagt, das ist jetzt genau das Hengersberger Leben, was ich so schätze, weil ich es Folklore auf eigentlich nicht anders
kam für dich nie in Frage, aus Hengersberg mal wegzugehen, oder?
Nein, ich meine, ich kann dann, wenn ich mir jetzt in München eine Wohnung einrichten darf, kann ich es gleich bei Airbnb reinstellen, weil die Nächte, ja, die ich da bei im Lustspielhaus, wenn wir spielen, hat man eh eine Künstlerwohnung. Weil ich bin einer, ich muss mich nicht mit Gewalt rausnehmen, weil ich irgendwelche Schäden irgendwelcher Art befürchte, sondern das ist für mich das daheim sei, als nicht im Haus, sondern quasi in der gewohnten Umgebung. Das hat einfach was. Und das gibt mir unheimliche Lebensqualität, dass eben Leute, mit denen ich seit Jahrzehnten, wir haben ja gemeinsame Freunde, Bekannte, ja. Ich bin mit dir im Schulbus gehockt, du hast es im Studium kennt und wo ich den Namen gesagt habe, hast du sofort parat gehabt. Und das sind einfach so Seilschaften, das ist eigentlich das, was bei mir zu diesem insgesamt eher ruhigen Puls, sag jetzt mal, Beitrag.
Liegt es auch daran, dass da ein ganz hohes Maß an Loyalität einfach auch vorhanden ist? Also, dass man so um eine Basis, quasi wie man zueinander steht, nicht kämpfen muss, sondern immer weiß.
Naja, gut, es ist so. Also, Loyalität ist so, weil das wäre ja wie wenn ich fühle mich verpflichtet.
Nein, also, ich meine Loyalität, glaube ich, so, dass du bist zwar der im Fernsehen ist, du bist der da draußen ist,
ja,
aber du bleibst für die. Immer warst. Das meine ich mit Loyalität zu deinem Wesen.
Ach so rum. Genau. Ja, also die freuen sie natürlich, dass es alles über so läuft und immer noch läuft und so. Aber da, darum geht es dann nicht, wenn man da zusammensitzt. Und ich meine, es ist so, seit wirklich Herbst 1997 stehen mir zum Beispiel alle Türen in München offen. Ja. So. Nur, ich wusste auch immer und weiß es bis heute, es ist meine Funktion. Ja, viele Türen gehen automatisch zu, wenn du die Funktion in München oder in den Medien nicht mehr hast. Und wer das nicht kapiert, ist die ärmste Sau, ja, wenn die Türen dann zugehen.
Genau.
So, und bei mir war es immer so, es kann sein, dass ich sage, Leute wollen mich nicht mehr sehen. Ich bringe nichts mehr zusammen, ich habe keinen Bock mehr, es geht gesundheitlich nicht mehr und so weiter. Ich kann einen Schlüssel umdrehen, gehe heim nach Hengersberg und führe mein Leben 1:1 weiter. Aber das ist jetzt keine Krücke, kein Notkonstrukt, kein Plan B oder C, sondern das ist das, wo ich...
Ja, daraus entspringt es ja eigentlich.
Genau, also, wollte ich sagen,
genau,
das ist mein originäres Lebensgefühl.
Habitat quasi.
Genau, und das macht, jetzt sind wir wieder beim Thema Lebensqualität, was du dir mit Lebensstandard, kriegst du das nicht hin. Ja? Und es macht auch Spaß über die vielen Jahre, wenn immer wieder mal Kollegen, Kolleginnen oder so mal einen in Hengersberg dann besuchen, und so, dann sagen sie, ja, jetzt verstehe ich es. Mhm. Ja.
Lass uns noch kurz über das Fernsehen reden, weil du das ja auch in einer Stabilität und einer Unaufgeregtheit, also ich weiß, von was ich spreche, was das bedeutet, über lange Zeit eine Fernsehsendung nicht nur zu haben, sondern sie so erfolgreich zu machen, dass sie auch bleibt. Mhm. Und auch da hat man aber das Gefühl, wenn man jetzt da eben auch die letzten, die halt so in der Mediathek waren, haben wir nur mal angeschaut, dass du da auch auf ein stabiles Setting irgendwie setzt. Also, dass der Rolf Müller da schon Jahre dabei ist, dass der Wolfgang Krebs da Jahre dabei ist, dass dann so auf eine ganz entspannte Art auch wieder dieses Thema Frauen im Fernsehen plötzlich bearbeitet wird. Auf einmal taucht da diese Kathi Wolf auf und dann gibt es die einfach und dann wird das auch nicht groß quack, quack, quack besprochen, sondern dann ist es so. Und man hat das Gefühl, das ist aber jetzt keine Senderidee oder keine Idee von irgendwelchen Redakteurinnen oder Redakteuren, sondern das bist schon du, dass du sagst, ich baue mir das so und ich hätte das gern so, damit ich stabil, gemütlich, wahrscheinlich auch da meine Arbeit machen kann.
Nein, ich kommuniziere das ja auch. Ich meine, ich nächstes Jahr wären es 30 Jahre, dass ich beim BR rumtouren, 96 Schlachthof ging es los damals.
Habe ich auch geschaut, die erste,
die allererste Geschichte. Erstens
ist krass,
wie das
schon so war.
Ja, und es ist so, dass wenn man es gemütlich haben will, dann musst du schon mal jedem seinen Bereich überlassen. So, das heißt für mich, Ich sage zu der Regisseurin, sage ich, Eva, wenn du sagst, das gehört jetzt so, sage ich, auf der Bühne, ich bin ein Bühnenmensch, auf der Bühne darf ich das anders machen. Mhm. Wenn du sagst, du brauchst das so wegen den Bildern, brauchen wir gut, sage ich, du musst mir nichts erklären. So, genauso, es kommt wirklich maximal alle 2 Jahre mal vor, dass dann die Redaktion meinetwegen sagt, Mensch, der Halbsatz muss der sein, weil dann warten eh schon nur drauf, die sie eh aufregen wollen, dann kriegen wir wieder Zuschauer. Mhm. Sag ich, hey, Kommando streichen, Punkt. Weil ich mein, wenn ich an dem halben Satz hänge, dann bin ich
stimmt
eh
verrückt. Eh
also dann stimmt eh was anderes nicht. Und so.
Also wieder, nur kurz, wieder andere Sportart einfach auch, gell?
Genau.
Exakt wieder und anders.
Ich überlasse jedem sein Metier. Ja, ich würde da nie jetzt der Redaktion oder die ja dann auch nach außen als Sender das vertreten müssen und so. Ich sag, Leute, das ist von mir so, weil Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ihr sagt, das machen wir jetzt so, weil Punkt, Punkt, sei ich bin Dienstleister. Ja, so, jetzt haben wir, und dann dadurch wird es für alle gemütlich. Und ich mag es auch schön haben. Und dass natürlich jetzt Rolf Miller, Wolfgang Krebs jetzt mal da dabei sind, das sind zum einen wunderbare Menschen, mit denen ich auch so viel im Austausch bin und gerne Zeit verbringe, auch abseits des TV-Studios. Aber die liefern halt. Weil es hilft ja nichts, dass ich sage, das sind liebe Kallen, sondern zum Glück, ich finde es auch gut, dass ja alle Sender immer genauer hinschauen, was passiert da eigentlich, passt das, kommt das an, schmoren die nur im eigenen Saft und eigentlich morgen so, ja, wir haben eh unseren Sendeplatz. Sondern nein, man, wir schreiben ja jede Sendung neu.
Ja,
ich fange wirklich jetzt mal mit dem weißen Blattl Papier zum Schreiben. Aber das ist auch wieder, weil ich sage, es ist nicht selbstverständlich, dass du A, eine Sendung kriegst, B, so lange machst und der BR ja dir auch aktiv kommuniziert, dass du zu einem Aushängeschild, nennen wir es mal so, jetzt bewusst übertrieben, mit Maibock, mit Jahresrückblick, mit dessen. Also diese Professionalität, die muss sein. Also wer das verliert, der kehrt da völlig zu Recht raus aus allem. Ja? Weil wir sind Dienstleister. Wir machen was, ob im Fernsehen, ob auf der Bühne, für die Leute. Ja? Und nicht, damit wir Zeitvertreib haben. Und diese festen Anker mit Rolf und nur, die hängen sich halt jedes Mal ein. Die wissen halt, dass ich, nennen wir es mal, einfordere.
So, das merkt man ja.
Weil wir dürfen kein Abklatsch von irgendwas werden. Auch kein Einzelner.
Von sich, auch nicht von sich.
Genau. Und so. und wenn jetzt auf einmal dann Damen auftauchen, dann nicht, weil man halt dann irgendwo heißt, ja, jetzt müssen wir Damen bringen, sondern ich sage, wenn wer was zum Verzeihen hat, jetzt gibt es zum Glück auch mehr. Früher gab es die ja rein quantitativ gar nicht. Natürlich jetzt in jede Sendung, jetzt halt abwechselnd früher, sage ich jetzt mal, Schwarzmann, Gruber, Kinsey bringen können und so lief das ja quasi 15 Jahre lang. Ja. Und jetzt gibt es halt mehr und ist ein anderer Input und ich muss auch mich selber immer wieder nicht ermahnen, aber ich weiß schon, dass wir jetzt in einem Alter sind, wo wir ja quasi, wir zwar die Sonnengebräunten, aber zu den alten weißen Männern irgendwo gehören.
Ja, was ja völlig in Ordnung ist.
Also. Eben. Und darum sage ich auch, wenn wir Leute holen, gerade Jüngere oder so, sag ich, pass auf, wir holen dich, damit du kommst.
Genau.
Was soll ich dir jetzt sagen? Weil dann, ich werde oft gefragt, wo schaust
du? Ja, das ist ja auch das, wo mit diesen Chancen sind wir ja auch gestartet, dass er Ottfried Fischer uns geholt hat, weil er uns halt gut fand, zum Beispiel. Genau. Ja, oder dann später der Günther oder irgendwelche Leute, die halt schon Sendungen hatten.
Und ich finde es eben wichtig, dass man so wie uns es immer gestattet war, eine eigene Note zu entwickeln und frei von Zwängen, will ich das dann da genauso. Ich finde es zum Beispiel auch, wenn ich ihn so eigentlich nie sehe, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich das letzte Mal Michael Mittermeier getroffen habe, aber zum Beispiel, was der mit seiner Sendung, was sich der da Arbeit antut, mit diesem Comedy-Club überhaupt das zu gründen, das der hat ein Haufen Geld in die Hand genommen, was der da Zeit, also Hochachtung, und da geht es jetzt gar nicht darum, ob man jetzt alles toll findet von der Art her, sondern allein, was sich der antut, was er überhaupt nicht nötig hätte. Ja,
aber da ist das Leidenschaft.
Gigantisch. Ja. Also wirklich gigantisch.
So, jetzt gegen Ende frage ich natürlich sofort, wenn wir jetzt hier fertig sind, ja, was machst du dann? Wie schaut dein weiter gemütlicher Tag aus?
Mein gemütlicher Tag wird dann kurz noch in einen Café reinschauen in Ringsburg und dann noch bei einer schönen Konferenz eine Rede zum Thema Energiewirtschaft halten und nur damit man sieht, was ich mir da auch wieder Arbeit gemacht habe, weil du hast natürlich lauter Top-Spezialisten vor dir, die vom Fach sind, und dann werde ich jetzt einmal das ganze Thema Energiepolitik und Energiewende der letzten 3-4 Jahre mal so beleuchten, was natürlich auch mit entsprechendem Vorlauf und Aufwand dann ist. Aber es ist wieder so, dass die ja auch mich so Firmen oder so, die fragen ja auch nur, weil sie wissen, sie kriegen halt von mir diese Auftragsarbeit. Ja, klar. Ja, und das sind wir wieder beim Thema Wertschätzung. Ja, und ich muss mich absetzen. Ich meine, weil jeder von uns muss sich absetzen mit dem, was er macht, weil sonst sagst du, ja, da gibt es eh schon den anderen. Ja, ja,
insofern ist es, das ist quasi der Schluss, der innere Schluss aus diesem Gespräch ist, dass wir jetzt, wir haben es jetzt geschafft, über eine Stunde darüber zu sprechen, ohne das schlimme Wort zu sagen, nämlich Authentizität. Weil aber im Kern ist es das. Du musst aus dir selber, also alles, genau wie das Hengersberg das Habitat ist, genau wie die Disziplin, du musst dir selber, quasi du musst immer aus dir selber agieren. Sobald du angewiesen bist auf das, was andere oder die Welt oder sonst irgendwas tut.
Na, dann brennst du da irgendwann aus. Weil dann wird es Druck und dann wird es anstrengend, dann wird es Mühe. Dann muss ich irgendwas machen, wonach man gar nicht ist. Sei es inhaltlich, sei es von der Art her und so. Und drum ist es zum Beispiel so, ich habe ja seit 100 Jahren lehne ich alle Einladungen zu Talkshows ab, weil ich sage, es ist nur ein ödes Geplauder. Ich schaue mir das an, ja, oh, ich kriege dann eh in den Zeitungen mit, wenn sie drüber schreiben und so. Und so wie ich sage, jawohl, zum Ringelstädte, wenn der Hannes möchte, dass ich komme, und ich war ja einer der wenigen, die ja dreimal.
Oder viermal waren.
Also wahrscheinlich kriege ich da irgendwann noch einen Orden nachträglich. Aber warum? Weil ich sage, erstens, es ist jetzt mal, erstens freut man sich privat,
dass wir uns treffen, trifft. Genau.
Und zweitens geht es ja dann weiter, sagst, ich weiß, da bringen wir beide unsere PS auf die Straße, weil du ja auch anders vorgehst und plus die persönliche Empathie, so, dann mache ich das. Ja. Und es ist jetzt mal dann so gewesen, dass so Leute auf der Straße hinterher fragen, ja, wann habt ihr denn das alles gekriegt? Ja, und unser Vorgespräch ist ja jetzt mal, ich kann mir so verraten, dass du irgendwo im Flur im Vorbeigehen sagst, also wie immer, also, oder?
Genau, und so war es auch heute wieder. Genau. Und so besser kann man es nicht beenden. Genau, lieber schön. Ugo, das war super, vielen Dank.
Und meinerseits.
Ganz andere, wir haben ja mal ganz andere Themen gehabt und Geschichten. Danke fürs Kommen, viel Glück für alles und bleib entspannt und diszipliniert.
Machen wir.